Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, einen guten Morgen. Liebe Ilse, soll ich den Livestream noch begrüßen? Das mache ich sehr gern. Auch du, lieber Zuschauer am Livestream, sei herzlich willkommen jetzt zu diesem Gottesdienst. Und ich möchte starten mit folgender Folie. Wenn es denn funktioniert. Genau. Für alle die, die vergessen haben, dass gestern Valentinstag war oder selber an diesem Tag nichts bekommen haben, hier nochmal der Gruß an euch. Ja, alles Gute zum Valentinstag. Schön, dass es dich gibt. Und der Valentinstag ist ja so ein Tag, wo man so besonders nochmal die Liebe feiert. Und man seinem Partner oder auch Familienangehörigen, seinen Freunden, lieben Menschen sagt, hey, es ist schön, dass es dich gibt, ich hab dich lieb. Und manchmal schenkt man auch was oder ja, führt denjenigen zum Essen aus, was auch immer. Also so eine besondere Geste am 14.2. Der Valentinstag geht zurück auf Sankt Valentin. Er hat Liebespaare getraut, obwohl er es nicht durfte und musste leider mit seinem Leben bezahlen. Tja, so ist das manchmal. Ich habe meiner Frau nichts geschenkt. Jetzt müsst ihr mal oh sagen. Genau. Ich habe aber ihr einen kleinen Gruß mitgegeben, der folgendermaßen hieß: Valentinstag hin, Valentinstag her, ich liebe dich jeden Tag ein bisschen mehr. Jetzt müsst ihr sagen, wow, ja, genau. Meine Frau hat es zur Kenntnis genommen. Ja, und ich glaube, es geht hier nicht nur um Worte, sondern es geht tatsächlich auch um Taten. Ich kann ihr 100-mal am Tag sagen, ich liebe dich. Aber wenn sie es nicht sieht an mir, dass ich das wirklich ernst meine, dann ist das nur leeres Geschwätz. Und als ich meiner Familie gesagt habe, was heute das Predigtthema ist, Nächstenliebe, war die Reaktion, wow, das ist ja ein ganz schön hammerhartes Thema. Und ich glaube, Sie haben recht. Und wir wollen heute Morgen diese Königsdisziplin uns ein bisschen anschauen, die Nächstenliebe. Könnt ihr weiter? Genau. Wir sind in dieser Predigtreihe geliebt, um zu lieben. Und heute soll es um das Thema Nächstenliebe gehen. Und stell dir vor, Jesus wäre heute Morgen hier, leibhaftig. Er säße zweite Reihe neben Esther und wir würden ihn fragen, Jesus, was ist dir am allerwichtigsten in unserem Leben? Auf was kommt es wirklich an in unserem Leben? Und ich glaube, er würde das Gleiche sagen, wie er es einem Mann gesagt hat, der genau diese Frage gestellt hat. Jesus, was ist dir am wichtigsten? Ich glaube, er würde antworten, das größte Gebot im... Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nächstenliebe und Gottesliebe zusammen, das wichtigste Gebot, in dem alle anderen Gebote der Liebe zusammengefasst und erfüllt sind. In Jakobus 2, Vers 5, da steht ein wichtiger Vers. Da steht, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, diese Königsdisziplin erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. So ist das richtig. Und ein nächster Vers aus 1. Johannes 4, Vers 14, da lesen wir, wir lieben oder lasst uns lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, am Ende der Zeit, wenn du und ich vor Jesus einmal stehen wirst, dann zählt nicht, was du hier auf dieser Erde alles geleistet hast, wie viele Jobs du erledigt hast in der Gemeinde, was auch immer du für Jesus alles getan hast. Ich glaube, es zählt folgende Frage, die er dir stellen wird. Wie hast du geliebt? Wie sehr hast du mich geliebt? Und wie sehr hast du andere geliebt? Denn das war und ist mir am wichtigsten. Gott ist mit seiner Liebe zu mir in Vorleistung gegangen. Er hat uns zuerst geliebt und hat uns ein Vorbild hinterlassen zum Nachahmen. Seine Liebe zu mir ist der Maßstab für meine Liebe zu anderen Menschen. Aber wer ist denn jetzt mein Nächster? Und wie liebt man diese Menschen? Ist mein Nächster meine Frau, meine Kinder? Oder links und rechts der neben mir, vielleicht noch der in der dritten Reihe? Endet mein Nächster hier in diesem Raum oder draußen? Felefanz? Wer ist mein Nächster? Lasst uns dazu am Anfang in die Bibel schauen oder ganz am Anfang in die Bibel schauen. Da finden wir in 3. Mose 19, Vers 18, das erste Mal dieses Doppelgebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Gleich nach der Aufforderung, weder Rache zu üben, noch jemandem etwas nachzutragen. Da lesen wir, du sollst nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und wenn wir so an unseren Nächsten im Sinne dieses Wortes denken, dann denken wir wahrscheinlich direkt, das ist jemand in unserem Umfeld. Aber um zu verstehen, was wirklich mit diesem Begriff der Nächste gemeint ist, müssen wir kurz in diesen ursprungshebräischen Text schauen. Und da steht für das Wort Nächster der Begriff Plesion. Und das bedeutet Freund oder jede andere Person auch. Und im Grunde heißt es, wir sollen alle Menschen lieben. Das streitlustige Familienmitglied, die knurrige Frau an der Supermarktkasse, die einsame Dame in deiner Nachbarschaft, das traumatisierte Kind im Kriegsgebiet, die Person, die anders gewählt hat als du, deine Geschwister hier in der Gemeinde. Carsten, jetzt übertreibst du aber. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist ja ein ziemlich hochgestecktes Ziel und eigentlich nicht zu erreichen, oder? Aber es ist essentiell, so sehr, dass Jesus es zum zweitwichtigsten Gebot machte. Aber es ist herausfordernd. Das stimmt. Das stimmt total. Und es wäre auch viel schöner und vielleicht auch ein bisschen realistischer, wenn Jesus gesagt hätte, hey, liebe deinen Nächsten, wenn sie nett sind zu dir, wenn sie dich nicht nerven, wenn sie freundlich mit dir umgehen, wenn du gut drauf bist und alles gut läuft in deinem Leben. Aber wenn sie das nicht sind, dann darfst du getrost aussetzen mit der Liebe. Aber wisst ihr, Jesus war sehr deutlich und sehr klar. Wir sollen unseren Nächsten lieben zu jeder Zeit. Als erstes lieben wir Gott. Und dann erst den Nächsten. Gott zuerst lieben bedeutet, wir empfangen seine Liebe für uns, weil er uns zuerst geliebt hat, wo noch nichts Liebenswürdiges irgendwie an uns war. Gottes Liebe für dich und für mich ist nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Und es ist so schwer, sich diese Liebe vorzustellen, oder? Und noch schwerer, sie wiederzuspiegeln. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb wir uns damit so schwer tun oder zufrieden geben, andere Menschen nur zu lieben, wenn es sich gerade passend anfühlt. Aber Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Liebe ist eine bewusste Entscheidung, den anderen Menschen lieben zu wollen und zeigt sich in Tat. Und hier ist Jesus unser Vorbild. Ich glaube nicht, dass Jesus ein gutes Gefühl hatte, als er den Himmel verlassen hat, die Gemeinschaft mit seinem Vater, um in diese Welt zu kommen, zu uns Menschen, zu denen, die ihn ablehnten. Und dann mit seinen Jüngern, die auch nicht einfach waren, unterwegs war. Menschen begegnet ist in ihrer Not, in ihrer Krankheit, in ihrer Schwäche, um ihnen Heil und Leben zu bringen. Ich glaube nicht, dass er ein gutes Gefühl hatte, als er ausgepeitscht wurde, ans Kreuz genagelt wurde. Und was hat er getan, weil er dich liebt und weil er sich entschieden hat, das zu tun, diese aufopfernde Liebe für dich? Wie sollen wir andere lieben? Wir sollen den anderen lieben wie uns selbst. Uns selbst zu lieben bedeutet keine selbstbezogene, selbstsüchtige Liebe, wo es nur um mich geht, dass es mir gut geht, dass ich alles bekomme, was mir zusteht. Es bedeutet, dass wir unseren Wert anerkennen, weil Jesus es tat. Genug, um für uns am Kreuz zu sterben. Und es wird uns helfen, den Nächsten zu lieben, wenn wir lernen, uns selbst zu lieben. Aufgrund des Wertes, den wir in Jesus haben. Wir glauben vielleicht, uns selbst zu lieben, ist irgendwie ungeistlich oder unbiblisch. Aber wisst ihr, wenn ich mich selbst nicht annehme, mich selbst nicht lieben, kann ich meinen Nächsten auch nicht lieben. Das wird nicht funktionieren. Bevor wir andere lieben können, müssen wir erst diese Liebe Gottes, diese unbegrenzt zur Verfügung stehende Liebe von Gott selbst empfangen. Weil diese Liebe ist nicht in uns drin. Die haben wir nicht. Wir müssen sie von Jesus geschenkt bekommen. Ich habe ein schönes Zitat gelesen, das heißt, die meisten Menschen leben, damit sie geliebt werden, anstatt sie leben, weil sie geliebt sind. Die meisten Menschen leben, damit sie geliebt werden, anstatt sie leben, weil sie geliebt sind. Kennt ihr solche Menschen, die alles dafür tun, damit andere sie lieben? Wie sollen wir einander lieben? Die Antwort: so, wie du dich selbst liebst. Gottes Ordnung ist ganz klar. Gott zuerst und dann mich selbst und parallel den Nächsten. Aber wie lieben wir uns denn selbst? Dazu müssen wir erst mal kurz definieren, was Liebe überhaupt bedeutet. Und wenn ich jetzt hier von euch einige fragen würde, wie definierst du Liebe? Und ich glaube, wir würden ganz, ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Liebe, für mich ein wohliges Gefühl, oder wenn mein Partner mir morgens frühstücks an Bett bringt, das ist für mich Liebe. Oder wenn jemand mein Auto repariert oder sich aufopfert oder praktisch mir hilft. Ganz unterschiedlich. In der Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf eine richtig coole Stelle in der Bibel gestoßen, die uns so ein bisschen besser erklärt, was Liebe und damit verbunden Selbstliebe eigentlich bedeutet. Epheser 5, Vers 28 bis 29. Im Kontext geht es hier um die Liebe zwischen Mann und Frau und Jesus zur Gemeinde. Und da steht Folgendes: So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch, seinen eigenen Körper gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie Christus die Gemeinde. Das heißt, wenn ich weiß, wie ich meinen eigenen Körper lieben soll, weiß ich, wie ich meine Frau, meinen Mann, aber auch die Nächsten lieben kann. Also wie liebt man seinen eigenen Körper? Die Antwort steht in Vers 29. Man nährt und pflegt ihn. Und nähren bedeutet hier so viel wie reifen, wachsen lassen. Und pflegen heißt beschützen und bewahren. Wir nähren und pflegen unseren eigenen Körper. Wir nähren und pflegen unseren Körper in vier Bereiche, so wie Jesus es tat. Lesen wir dazu Lukas 2, Vers 52. Da steht: Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter, Statur und Gunst bei Gott und Menschen. Das wird über ihn geschrieben, als er so circa 12 Jahre war. Und wir sehen, Jesus wuchs an Weisheit. Das ist der geistige Bereich. Jesus wuchs an Statur und Alter, das ist der körperliche Bereich. Jesus wuchs an Gunst bei Gott, das ist der geistliche Bereich. Und an Gunst bei Menschen, das ist der soziale Bereich. In diesen vier Bereichen sollte ein Mensch wachsen und reifen. Geistig, körperlich, geistlich und sozial. Wie beschützen, wie pflegen wir unseren Körper, indem wir ihn nicht leichtfertig wegwerfen oder bewusst schädigen? Was ist nun die Definition von Selbstliebe? Mich selbst zu nähren, zu wachsen in allen vier Bereichen und mich beschützen. Was ist die Definition von Nächstenliebe? Na klar, dass ich den Nächsten wachsen lasse, reifen lasse und ihn beschütze. Wie liebe ich meine Frau? Meine Verantwortung als Mann ist es, dass sie in allen vier Bereichen reifen kann. Reifen in ihren Beziehungen zu Gott, reifen zu anderen Menschen, körperlich und geistig. Diese Woche kam eine Statistik raus, wo es um häusliche Gewalt ging. Und es ist erschreckend, was in Elternhäusern und Familien los ist. Schützen und bewahren wir unsere Frauen, unsere Männer, unsere Kinder? Wenn wir so handeln? Ich denke nicht. Und wie sieht es praktisch jetzt aus? Oder besser gesagt, wie funktioniert es nicht? Nähre und beschütze ich meinen Nächsten, indem ich schlecht über ihn denke oder rede. Ihn immer bezeichne mit irgendwie, er ist ja der Unbegabte, so ein geistlicher Spinner, vielleicht der Alkoholiker. Nein, ich denke nicht. Nähre und beschütze ich meinen Nächsten, indem ich ihn dauernd kritisiere und nicht vergebungsbereit bin? Nein, auf keinen Fall. Nähre und beschütze ich meinen Nächsten, wenn ich ihn immer auf seine Fehler aufmerksam mache, ungeduldig und unbarmherzig mit ihm bin? Nein, auf keinen Fall. Liebst du dich selbst, indem du dich immer bezeichnet, naja, ich bin nur Mutter. Ich bin nicht so viel wert wie andere. Ich kann nicht so viel. Ich kann mir selbst nicht vergeben. Die anderen sind eh besser als ich. Hilft es dir zu wachsen, zu reifen, dich zu beschützen? Niemals. Habe ich mich, als ich Kind und Teenie war, habe ich mich viel verglichen mit anderen Menschen. besonders mit meinem Bruder. Der war älter als ich und der war so anders. Der war so mutig, der war immer vorne weg, der hat immer ein großes Mundwerk gehabt, der hat irgendwie immer zu allem eine Antwort gehabt, der war witzig. So wollte ich sein, so wie mein Bruder. Und mein Herz fing an, darüber nachzudenken, bin ich eigentlich richtig? Und das hat mich viel Kraft gekostet, wisst ihr? Weil ich habe mich nur um mich gedreht. Wie kann ich so werden wie er? Wie kann ich so sein? Warum bin ich eigentlich nur so? Und ich habe Gott in Frage gestellt. Gott, hast du einen Fehler gemacht? Und irgendwann habe ich begriffen, Gott hat sich mich genauso ausgedacht. Ich bin ein Meisterstück Gottes. Mein Bruder übrigens auch und du auch. Du bist ein Original, ein Meisterstück Gottes. Lest das mal nach, Psalm 139. Und wisst ihr, das ist so befreiend, das zu wissen, dass Gott mich ausgedacht hat, dass er mich liebt, dass er mich gewollt hat, dass er mich segnet, dass er mich begabt hat, dass er mir meine Schuld vergeben hat und mich tagtäglich beschenkt. Und dass ich dieses Geschenk, was er mir gibt, unverdient, weitergeben darf an andere Menschen. Das Kreuz ist der immerwährende Beweis der ewigen Vergebung und Liebe Gottes. Vergiss das niemals. Und das gilt für mich genauso wie für deinen Nächsten. Und weil Jesus uns zuerst geliebt hat, haben wir die Freiheit, uns selbst und auch den Nächsten, den anderen, der vielleicht anders tickt als du, zu lieben. Menschen, die sich selbst nicht lieben, nicht annehmen können, tun sich schwer damit, andere Menschen zu lieben. Aber zu wissen, dass Gott dich angenommen hat mit deinen Ecken, mit deinen Kanten und jubelt über dich, wenn er an dich denkt. Er jubelt über dich. Und deswegen darf ich mich selbst annehmen und auch den Nächsten neben mir. Und wisst ihr, das ist Freiheit. Und das lässt den Blick von mir ab zum Nächsten. Weil ich weiß, ich habe alles und bin alles in Jesus. Schauen wir uns jetzt ganz praktisch drei Menschengruppen an, die unsere Nächsten sein können und wie wir sie lieben. Als erstes schauen wir uns Menschen an, die wir kennen. Familie, Freunde, aber auch Gemeinde. Jeder Mensch von uns hat Menschen in seinem Leben, ganz klar, die uns nahestehen. Und es mag vielleicht leicht klingen zu sagen, ja, mit diesen Menschen ist es total schön und leicht, die zu lieben. Aber ich glaube, das Leben sieht etwas anders aus. Und mir fällt immer wieder auf, gerade wenn wir sehr eng miteinander sind, in Familie, in der Ehe, zu den Kindern, aber auch im Gemeindekontext ist es so unfassbar schwer, sich wirklich zu lieben. Und ich glaube, nicht umsonst ist gerade das Neue Testament voll, die Briefe, wo es so viel über Liebe steht und wie wir miteinander umgehen sollen. Weil Jesus das wusste, dass wir uns da so schwer mit tun. Unsere Nächsten zu lieben bedeutet, wir lieben an guten, aber auch an herausfordernden Tagen. Wir würdigen den Erfolg anderer Menschen und trösten sie, wenn sie scheitern. Ein paar praktische Wege, die Menschen zu lieben, die uns nahe sind. Erleichtere ihre Last. Wenn wir jemanden gut kennen, dann wissen wir, wie es ihm geht. Ob es ihm gut geht oder schlecht. Und wenn wir jemanden in schwierigen Zeiten beistehen, dann ist es eine richtig gute Sache. Und wenn du Teil einer Lösung sein kannst, dann ist das gut und dann mach das. Du kannst praktisch helfen, wenn du die Not eines anderen siehst, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinen Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Vielleicht bist du seelsorgerlich unterwegs, hey, dann nutze das und schau dich um, wo Menschen Rat brauchen und Seelsorge. Vielleicht bist du praktisch begabt, dann helfe. Ein zweiter Punkt ist, erweise Gnade. Einer der wichtigsten Wege, unsere Nächsten zu lieben, ist ihnen Fehler zuzugestehen. Keiner von uns ist fehlerfrei, niemand. Aber Gnade zu erweisen bedeutet, ich bin bereit, Vergebung zuzusprechen, wenn mich jemand verletzt hat. In 1. Johannes 4, Vers 20 steht, du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst und hast deinen Bruder und deine Schwester, die du siehst, zu der du gehen kannst und um Vergebung bitten kannst. Wisst ihr, Gott hat jeden von uns so unfassbar viel vergeben. Bist du dir dessen bewusst? Und es ist einfach nicht richtig zu rechtfertigen, ich vergebe dem anderen nicht. Ich halte fest an meiner Bitterkeit, an meinem Stolz. Aber Jesus sagt, vergib dem anderen, der schuldig an dir geworden ist. Und das wird dich frei machen, frei von Bitterkeit. Ein dritter Punkt, baue andere Menschen auf. Mit unseren Worten und Taten können wir zwei Dinge tun. Erstens, wir können Menschen aufbauen oder wir können sie runterziehen und zerstören. Wir können nicht ahnen, was deine ermutigenden, ehrlichen, freundlichen Worte und liebevollen Taten im Leben eines anderen Menschen verändern kann. Ich begleite seit einer ganzen Zeit auf meiner Arbeit Referendare, die Lehrer werden wollen und die haben es echt nicht leicht, weil die haben wirklich viel zu tun und einen ziemlich hohen Stresslevel. Und mein Job ist immer mal wieder auch ein ermutigendes Wort zu ihnen zu sprechen und nicht nur zu sagen, das und das und das und das und das musst du alles noch bringen. Wir hatten jetzt Zeugnisausgabe vor kurzem und da kam eine Referendarin zu mir und sagte, Herr Biegmer, vielen Dank, dass Sie immer mal wieder ein ermutigendes Wort zu mir gesagt haben. Das hat mir den Mut gegeben, dran zu bleiben. Und dass ich jetzt hier stehe, ist auch ein Stück, dass Sie mich ermutigt haben. Wir können viele Wege finden, die Menschen zu lieben, die wir kennen. Lasst uns das lernen, die Bedürfnisse anderer regelmäßig über unsere eigenen zu stellen. Denn wenn wir das tun, verhalten wir uns wie Jesus. Denn es gibt keine größere Liebe als die, wenn wir uns selbst zurückstellen, um etwas für andere zu tun. Und das nicht nur am Valentinstag. Wir kommen zu einer zweiten Personengruppe, die Liebe zum Fremden. Ja, Jesus sagt, nicht nur die Bekannten, auch fremde Menschen gehören zu deinem Nächsten. Und ihr kennt sicherlich dieses bekannte oder die bekannte Erzählung von Jesus in Lukas 10, wo die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Da ist ein Mann unterwegs, der wird angegriffen, zum Sterben am Straßenrand zurückgelassen. Und es ist bezeichnend, dass fromme Leute, ein Priester und ein Tempelmitarbeiter, an diesem Mann einfach vorbeigehen. Die Straßenseite wechseln. Dann kommt dieser Samariter, der kannte den sicherlich nicht. Und er hält an, weil er sich entscheidet, diesen Menschen zu helfen. Ihn zu versorgen, für ihn aufzukommen. Einen Schritt mehr zu gehen, als es braucht. Das ist völlig selbstlos. Um Menschen zu lieben, die wir nicht kennen, sollen wir täglich um offene Augen beten, damit wir Menschen sehen in unserem Umfeld, die eine Berührung mit Jesus brauchen, durch dich. Es gibt viele Wege, Menschen zu lieben, die wir nicht kennen. Und das Spannende daran ist, dass es eines der ehrlichsten Dinge ist, das zu tun. Weil wenn wir uns entscheiden, Menschen zu lieben, die wir nicht kennen, ganz praktisch, bekommen wir im seltensten Fall etwas zurück. Vielleicht bezahlst du den Kaffee von einem, der hinter dir steht in der Reihe. Vielleicht spendest du Blut, weil du davon gehört hast, dass das Not ist bei einer Familie. Vielleicht sorgst du dafür, dass in einem anderen Land Menschen etwas zu essen und Schulbildung bekommen, indem du dein Geld mit dahin gibst oder eine Patenschaft übernimmst. Vielleicht betest du einfach jeden Tag für verfolgte Christen und spendest für den Dienst von Open Doors. Vielleicht machst du mit im Sola und nimmst dir Zeit für Kinder, die du nicht kennst. Vielleicht schenkst du einfach jemanden ein Lächeln, dem du heute begegnest. Und diese einfachen oder scheinbar einfachen Taten sind wunderbare Wege, Menschen zu lieben, die wir nicht kennen. Und ihr Lieben, das sind nicht oft die großen Gesten, sondern oft fehlt es genau an diesen kleinen Dingen in einer Gesellschaft, die immer kälter wird, aber die großes Gewicht haben, die großes Gewicht haben. Und als Lehrer darf ich euch eine Hausaufgabe geben. Und die ist folgende. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann sucht sich jeder eine Person, die er noch nicht kennt. Und du begrüßt sie und sagst, schön, dass du da bist. Wie heißt du denn? Ich heiße. Und ihr werdet sehen, es wird eine Brücke entstehen zwischen euch. Und es wäre schön, wenn heute keiner nach Hause geht, der sagt, ich wurde heute nicht begrüßt. Oder ich bin schon so oft hier gewesen, aber keiner hat mich gesehen. Ich kontrolliere die Hausaufgabe nicht. Aber es wäre schön, wenn ihr es tut. Ich komme zur letzten Personengruppe. Und das ist wahrscheinlich die schwierigste. Es ist unvermeidbar, dass wir Menschen in unserem Leben treffen, die einfach schwierig sind. Vielleicht bist du ja auch so jemand. Menschen aus dieser Kategorie haben beispielsweise andere Überzeugungen als wir, andere Sichtweisen. Sie sind vielleicht uns vorgesetzt, der cholerische Chef, irgendwelche anstrengenden Mitarbeiter. Die ticken einfach anders oder haben uns zutiefst verletzt. Und das kann extrem frustrierend sein. Ich möchte euch ein paar Gedanken weitergeben, schwierige Menschen zu lieben. Zeige Mitgefühl. Wir können oft nur Vermutungen anstellen, warum Menschen so handeln und reden, wie sie es tun. Aber hey, es muss nicht stimmen. Bist du dir immer bewusst, dass genau das, was du denkst, auch das ist, was dem anderen vorgeht? Lass uns das lernen, Mitgefühl zu zeigen, anstatt Verurteilung und irgendwelche Vorvermutungen. Meine Mutter, die hatte viele Jahre mit einer Chefin zu tun, die echt, echt anstrengend war. Ihre schlechte Laune, die hat sich wirklich übertragen auf die Mitarbeiter und auch auf meine Mutter. Und irgendwann kam raus, dass diese Chefin ein krankes, behindertes Kind zu Hause hat. Das hat sie nie erzählt. Und gerade die Wochenenden waren extrem anstrengend. Und am Montag entlud sich alles auf der Arbeit. Da hat sich die Situation auf Arbeit nicht geändert, aber für meine Mutter war klar, die Situation anders einzuschätzen. Und sie konnte Mitgefühl zeigen, statt zu sagen, hey, ist die noch ganz klar? Ein zweiter Punkt, konzentriere dich auf Gemeinsamkeiten. Wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Welt nicht eine Person, mit der wir vollständig übereinstimmen. Ist dir das bewusst? Wir können auf unsere Unterschiede pochen und fokussiert sein und darum fighten. Oder es kann auch sein, dass wir unseren Fokus auf das lenken, was uns vereint. Und manchmal heißt es einfach nur, ertragt einander. Das ist schon der erste Schritt, der respektvolle Umgang miteinander. Ein dritter Punkt ist, bete. Das Wichtigste, was du tun kannst für Menschen, die schwierig sind, ist zu beten. Denn dadurch wird unser Herz weich. Wenn wir beginnen, wirklich das Beste auszusprechen über einen anderen, dann wird dein Herz weich. Auf Dauer kannst du Menschen nicht hassen oder nicht lieben, für die du namentlich betest und sie segnest. Ist das einfach? Nein, überhaupt nicht. Sollen wir das tun? Ja. Aber wisst ihr, das ist nur möglich, wenn Gott in dir ist. Denn Gott sagt, ich bin die Liebe. Und meine Liebe ist so, so unfassbar groß. Und ich will in dir die Quelle sein, damit du Dinge tun kannst, die für dich unmöglich zu sein scheinen. Und wisst ihr, vielleicht sollten wir gar nicht so sehr den Fokus auf die Frage legen, wer unser Nächster ist, sondern mehr darauf, ein Nächster zu sein, der liebt, wenn sich die Möglichkeit bieten. Du kannst nie wissen, wie deine freundliche Tat, deine Liebe das Leben eines anderen Menschen verändert, weil er durch dich die Liebe Gottes erfährt und damit in Berührung kommt. Und das macht den Unterschied. Egal wie nah oder wie weit weg die Menschen sind, mit denen wir zu tun haben. Wir sind dazu aufgefordert, sie als unseren Nächsten zu lieben. Wenn wir einander lieben, wie Jesus es vorgelebt hat, dann zeigen wir dieser Welt etwas, dass wir seine Nachfolger, seine Jünger sind. Johannes 13 steht das so wunderbar. Dann machen wir einen Unterschied in dieser Welt. Und das ist mein Wunsch, dass du und ich Nachfolger Jesus sind, die das leben, was er sagt. Und das ist ein Beweis der Liebe zu Gott. Und stell dir vor, dass unsere Gemeinde, hier dieser Ort, ein Ort ist, wo das sichtbar wird. Wo Menschen Gott lieben und ihre Nächsten und das ganz praktisch erlebbar wird. Erst Johannes 4, 11 bis 12. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns, in dir, wird die vollendet. Wow. Amen. Ilse hat gesagt, dass ich noch eine Überraschung habe. Und da hat sie recht. Und zwar habe ich einen Überraschungsgast. Und ich bitte mal den Marvin nach vorne. Sei gegrüßt. Hi. Das ist Marvin.
Hallo, ich bin Marvin.
Genau, das haben wir nicht eintrainiert. Genau, und ja, Marvin, ich freue mich total, dass du da bist und wir hier beide vorne stehen, weil Marvin und mich verbindet tatsächlich etwas.
Ja. Ja.
Willst du kurz sagen, was?
Also, er hat mir wirklich Hausaufgaben gegeben früher und die wurden auch kontrolliert. So, das kann ich dazu sagen und ja.
Genau, also ich war der Lehrer von Marvin in der Grundschule vor vielen, vielen Jahren. Und für mich ist es total bewegend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Marvin jetzt hier neben mir steht. Weil in Marvins Leben ist was passiert. Sonst würde er nicht hier stehen, glaube ich. Ja, und Marvin, ich möchte dich einfach fragen, wie war das so mit dem Thema Nächstenliebe? Konntest du so als zu der Zeit, wo wir uns gesehen haben oder ein bisschen später, dich selbst lieben oder auch andere? Wie war das so?
Okay. Also die Kurzantwort ist nein. Und jetzt gehe ich ein bisschen darauf ein, was so in meinem Leben los war. Also ich habe mein ganzes Leben ohne Gott gelebt. Ich bin noch nicht so alt, aber 17 Jahre ungefähr habe ich ohne Gott gelebt, bin in einer Familie groß geworden, die nicht geglaubt hat, jetzt zum Teil sogar gläubig ist, also Halleluja. Und genau, ich habe mich nicht nur nicht geliebt, sondern ich habe mich selber gehasst. Da kommt auch das, was Carsten davor gesagt hat, man hat sich sehr viel verglichen. Ich war im Social-Media-Bereich, im Fitness-Bereich unterwegs und habe auch sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt und habe mich zwangsweise deshalb mit der ganzen Umwelt, sage ich mal, verglichen, von Menschen, die da so in dem Business aktiv sind. So. Und irgendwann war ich mein eigener Feind, weil ich niemals zufrieden war. Und diese riesige Lüge, die größte Lüge, die meisten Menschen heutzutage aufgetischt bekommen und glauben tatsächlich, dass man, wenn man das hat, endlich erfüllt und geliebt und glücklich ist, die hat mich sehr, 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 sehr lange an der Nase herumgeführt. Und irgendwann war dann aber Schluss. Ich habe mich selber so sehr gehasst, hatte so eine starke Leere im Herzen, habe mich so ungeliebt gefühlt. Nicht, weil ich nicht geliebt war von meiner Familie, weil ich habe eine sehr gesegnete Familie trotzdem. Und die Realität war einfach, dass mein Herz gar nicht empfänglich war für Liebe. Und das ist ein Punkt, den ich noch dazufügen möchte. Wir werden von Gott geliebt, wir werden von unseren Mitmenschen teilweise geliebt, aber manchmal haben wir das Gefühl, die Liebe kommt nicht an. Sie bringt nichts, sie erfüllt uns nicht, sie macht nichts. Das liegt daran, dass dein Herz nicht offen ist und dass du Gott vielleicht nicht kennst. Und ich kann es an dem Punkt auch wirklich gerade raus sagen, wenn du dein Herz für Gott nicht öffnest, dann wirst du niemals dich geliebt fühlen. Du wirst niemals diese wahre Erfülltheit bekommen, Erfüllung. Und das ist eine wichtige und so simple Botschaft, die manchmal so schwer ist, dazu zu kommen, sage ich mal, und wirklich den Schritt zu gehen. Und es soll keine Warnung an euch sein oder sonst was, sondern wirklich eine Ermutigung. Geht den Schritt, lasst diese Blockaden fallen, weil das hat damals mein ganzes Leben verändert, weil ich damals wirklich nicht mehr weitergehen wollte und keinen Schritt mehr gegangen wäre. Aber als ich mein Herz geöffnet habe in meinem verzweifelten Hilfeschrei auf meinem Spazierweg, dann habe ich die Präsenz Gottes gespürt und das erste Mal wirklich diese wahrhaftige Liebe. Und da habe ich relativ schnell zu Jesus Christus gefunden. Und jetzt bin ich hier an dem Punkt, wo ich bin, sage ich mal, hier in der Gemeinde in Oberkrämer. Und ja.
Sehr cool. Marvin, es ist total bewegend. Wahnsinn. Wie ist es jetzt? Was hat sich verändert bei dir, wo du vorher dich nicht annehmen konntest, eine Leere hattest, auch zu anderen Menschen wahrscheinlich, lieblos vielleicht auch warst. Und jetzt hat dieses Loch, sage ich mal, im Herzen Jesus gefüllt. Wie ist das jetzt? Wie lebst du jetzt diese Liebe?
Also jetzt versuche ich natürlich mein allerbestes Nächstenliebe zu praktizieren, auch wenn es nicht immer leicht ist. Die Punkte, die hier aufgeführt wurden und vor allem den ersten Punkt fand ich sehr, sehr stark. Die Menschen, die am nächsten sind, da hat man meistens die größte Hürde, ihnen vielleicht sogar von Jesus zu erzählen, was eigentlich komplett absurd ist, weil man eigentlich wollen, also am liebsten ja auch möchte, dass diese Leute direkt am besten in die Ewigkeit kommen, Jesus kennenlernen, ihre Lehre gefüllt kriegen und Liebe. Aber irgendwie ist das so eine Hürde, die man überspringen muss. Und da möchte ich euch auch einfach nur ermutigen, geht diesen Schritt, überspringt diese Hürde, weil irgendwann wird das Szenario real sein, dass wir über unsere Schulter gucken und jeder, der nicht gerettet wurde oder sonstiges, der vielleicht in unserer Nähe war und von der Botschaft Christus, nicht mal dieses Jesus liebt dich gehört hat von uns, wird sich fragen, hast du mich wirklich geliebt? Warum hast du mir das vorenthalten? Du wusstest, dass Jesus mich liebt. Du wusstest, wie die Liebe Jesus wirkt, wie die Liebe Gott wirkt. Und das ist eine Erkenntnis, die ich hatte, neben der Erkenntnis, dass man einfach nicht lieben kann. Also es ist auch gar kein Wunder, dass ich damals leer war, kalt war zu den anderen Menschen vielleicht, sehr egoistisch war, weil das einzige Ziel, was ich hatte mein ganzes Leben lang war, diese Leere, dieses Loch in meinem Herzen zu füllen, auf mich selber fokussiert. Und dann ist es, glaube ich, ganz klar, wenn man nicht mal schafft, das eigene Loch im Herzen zu füllen, wie willst du dann das Loch von jemand anders im Herzen füllen? Da muss man nicht lange drüber nachdenken, sondern man weiß ganz schnell eigentlich, es ist nicht möglich. Und Gott ist nicht nur ein Gefühl, wie Carsten auch schon gesagt hat. Gott ist Liebe, beziehungsweise Liebe ist Gott und Liebe kommt auch nur von Gott. Und wenn du nicht diese Liebe aus dem Ursprung nimmst, dann wirst du auf Sachen zurückgreifen, die hier in der Welt wie Liebe scheinen, aber keine wahrhaftige Liebe sind. Dann versuchst du durch Erfolg, durch Geld, durch alles Mögliche, durch Sport bei mir zum Beispiel, versuchst du diese Liebe zu ziehen, versuchst du anderen Kraft zu geben, aber du wirst damit nichts erreichen. Und das hat sich im Endeffekt verändert, also diese Erkenntnis und dann natürlich auch, dass wenn man Jesus Christus liebt und in seiner Liebe badet, so wie wir es hier mit dem Schwamm die ganze Zeit gesehen haben, dann gibst du automatisch ab. Der Überfluss, den Gott dir im Herzen gibt, in dem, wo früher ein Loch und Leere war, der Überfluss, der fließt auf andere Menschen über automatisch. Und das ist das Resultat, wenn man in die Präsenz Gottes reingeht. Ja, und davon kann ich auch Zeugnis geben mit meinem Leben. Das hat sich sehr stark verändert bei mir.
Genau. Und man kann dich auch über Instagram und alles verfolgen. Also wer da mehr von Marvin sehen will. Marvin macht, ich sag mal, so richtig coole, verrückte Sachen. Er geht einfach auf die Straße und spricht Leute an, kommt ins Gespräch über Gott. Und das ist so mutig, Marvin. Ich finde das total stark, dass du das, was du selbst erfahren hast, weitergibst und dir das so wichtig ist, dass andere Menschen diese Liebe Gottes erfahren. Ich finde es Wahnsinn. Und ich möchte für dich beten, aber auch für uns, dass wir weiter in dieser Liebe wachsen und bitte euch einfach jetzt aufzustehen. Du kannst gerne auch noch beten, wenn du möchtest. Und Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir für dieses Gebot, was du gibst. Wir sollen dich lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und Herr, ich möchte jetzt mal stellvertretend um Vergebung bitten, wo wir das nicht tun. Wo wir dein Gebot mit Füßen treten und dich nicht lieben, so wie du dir das vorstellst, so wie du uns geliebt hast. Und ich bete, Herr, dass wir darin besser werden, Menschen zu sein, die von deiner Liebe erfüllt sind und das dann einfach weitergeben an unsere Familien, an unsere Arbeitskollegen, an diese Gemeinde, an Fremde, an Menschen, die schwierig sind, was so unfassbar anstrengend ist. Aber du willst uns füllen mit dieser Liebe, die übernatürlich ist, sodass wir übernatürlich lieben können. Und ich bete, Herr, dass hier diese Gemeinde so ein Ort ist, wo das sichtbar wird, wo du Präsenz bist in unserem Leben, weil wir das tun, was du sagst, Jesus, aus Liebe, aus Gehorsam. Und darin andere Menschen sehen, dass es dich gibt, dass du eine Realität bist, weil sie sehen, wie wir miteinander hier umgehen. Und ich danke dir für Marvin, für das Zeugnis, Herr, was er hier gibt und schon an vielen Stellen so weitergegeben hat, Herr. Und es berührt mich, dass du Menschen begegnest in ihrer Verzweiflung und Löcher füllen willst mit deiner unfassbaren, erlebbaren Liebe. Und ich will Marvin so segnen, dass er weiter in dem Dienst, wo er jetzt unterwegs ist und das sich so zur Aufgabe gemacht hat, andere Menschen ganz bewusst mit der Liebe Gottes, die er selbst erfahren hat, zu begegnen, Herr, dass du ihn segnest. Dass Menschen durch ihn berührt werden mit deiner Retterliebe in Jesu Namen. Amen.
Und Vater, ich bete und ich danke erstmal für jedes Leben, was jetzt hier heute anwesend ist. Und auch für jeden, der außerhalb anwesend oder vielleicht heute gar nicht hier sein kann. Bitte zeig ihm und ihn im Herzen, dass du sie liebst. Helfe ihnen dabei, diese Blockaden wegzuschaffen, ihr Herz zu weiten, ihr Herz zu öffnen für den Heiligen Geist. Und dann bete ich auch dafür, dass du den Heiligen Geist über diese Gemeinde ausschüttest, damit wir wirklich einander lieben, damit wir es auch in die Umwelt tragen, in die Außenwelt und damit in dem ganzen Land eine Erweckung passiert für Jesus Christus. Deutschland braucht Jesus Christus, deswegen lass uns arbeiten dafür. Befähige uns dazu. In Jesus mächtigen Namen bitte vergebe uns unsere Schuld, denn wir sind alle schuldig. Und wir danken dir für deine riesige, große Liebe. In Jesus mächtigen Namen. Amen.
Amen.